Das Thema der heutigen Bibelstunde steht unter dieser Überschrift »Ein gutes Jahr nach dem schwarzen Schabbat«, prophetische Schlaglichter. Und dazu lese ich die Textgrundlage aus Psalm 121. Ein Lied im höheren Chor. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wir wollen zusammen beten. Vater im Himmel, du bist der Erste und der Letzte. Du bist das A und das O, der Anfang und das Ende. Für uns persönlich, aber auch im gesamten großen Maßstab dieser Welt, im Verlauf der Geschichte. Und dafür können wir dich nur loben, dich ehren und dir von Herzen danken. Herr, und das lässt uns ruhig werden, gerade auch bei der Thematik, über die wir heute Abend nachdenken wollen, dass du alles in deiner Hand hältst. Und du hältst uns selbst in deiner Hand und du kennst unseren Eingang und unseren Ausgang und alles liegt bei dir. Und wir dürfen zu dir kommen als deine Kinder, auch wenn unser Herz bangen wird. Wir dürfen es dir bringen, es mit dir besprechen und dir nennen. Und du bist es, der uns tröstet, der uns aufrichtet, der uns trägt und festhält, Tag ein, Tag aus. Und so sagen wir dir Dank auch für diesen Abend, dass wir über dein Wort nachdenken können, dass wir ins ganz Besondere auf Israel, dein heiliges und geliebtes Volk, blicken dürfen. Und dass wir ein Stück verstehen können, was dort gerade geschieht. Wir möchten dich, Rainer, bitten, dass du ihn segnest, auch in der Auslegung, und dass er uns die Augen öffnen kann in deinem Namen. Und so vertrauen wir uns dir an für Zeit und Ewigkeit. Und wir bitten dich, Herr, dass du jetzt in deiner Freundlichkeit hier gegenwärtig bist. Wir wollen dir auch schon sagen, dass wir uns darauf freuen, mit dir Gemeinschaft danach noch im Mahl zu haben. Und wir danken dir für alle Begegnungen, die wir jetzt unter deinem Wort haben. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Ja, ich habe dieser Tage einen Artikel geschrieben über das jetzt bereits bekannte und benannte Thema, eigentlich sogar für zwei Zeitschriften, und dazwischen lagen 4 oder 6 Wochen und da hat sich schon wieder so viel verändert, das ist verrückt. Also man müsste bald jede Woche irgendwie das ganze Thema aktualisieren. Sie wissen, der 7. Oktober 2023, den nennt man in Israel auch den schwarzen Sabbat, wo 1200, 1300 Menschen auf grausame Weise umgebracht wurden. Und man weiß heute, dass aus dem Norden geplant war ein fast noch größeres Massaker. Und man hat auch Pläne entdeckt bei den ganzen Eroberungen und bei den ganzen Kommandoposten und Papieren, die man da dann eben auch durchgeschaut hat, dass die Hisbollah und die Hamas eigentlich sogar vor allem auf Familien es abgesehen haben. Also überhaupt nicht auf Männer oder Soldaten, sondern vor allem auf Frauen, auf Kinder, auf Familien. Ich kann mich noch gut an ein Gespräch erinnern, dass ich mit einer etwas verzweifelten Dame älteren Alters in Israel geführt habe, also ich in Deutschland, sie in Israel. Und sie war mürbe von den vielen Alarmen und keine Nachtruhe und so oft im Bunker. Und wie geht das alles weiter? Enkelinnen sind in der Armee und hoffentlich kommen sie gut wieder. Und also wirklich tiefe, tiefe Sorgen und einfach auch von monatelangen andauernden Gefechten und andauernder Unruhe und Unsicherheit in der Psyche gekennzeichnet. Und ich habe dann unter anderem, natürlich, man muss sich da sehr zurückhalten, wenn man da irgendwo so sicher sitzt wie wir im Moment noch hier in Süddeutschland auf der Langensteinbacher Höhe, da muss man mit guten Ratschlägen sehr vorsichtig sein und doch vielleicht etwas vom Wort einen Zuspruch sagen. Ich habe dann aber unter anderem auch gesagt, ich möchte nicht in der Haut der Feinde Israel stecken. Und da war das noch gar nicht so abzusehen. Ich dachte natürlich auch an 1. Mose 12, Vers 3, wo Gott diesen Grundsatz gegenüber Abraham, damals noch Abraham, äußert: Ich will segnen, die dich segnen, und ich will fluchen, die dir fluchen. Und das Interessante ist, aber wir können da nicht lange stehen bleiben, sonst kommen wir überhaupt nicht zum Ende mit dem aktuellen Geschehen, dass das auch für das noch nicht im Licht des Messias stehenden Volkes Israel gilt. Aber man könnte ja denken, ja, wenn Israel hundertprozentig in der Spur ist, dann ist klar, dann stellt sich Gott auch auf jeden Fall, und dann gilt das auch: Ich will segnen, die dich segnen, und ich will verfluchen, die dich verfluchen. Es gibt natürlich einen Unterschied, aber trotzdem gilt das ganz generell. Und ich habe mal den Gedanken von meinem Bruder und Freund Daniel Jahaf, der von einem neuen Frontenkrieg gesprochen hat, aufgegriffen und habe selber dann versucht, diese neuen Fronten einmal zu erarbeiten. Also das geht jetzt alles ein bisschen im Schweinsgalopp. Sie müssen aber gar nicht verzweifeln. Sie können das komplett schriftlich von mir haben. Da steht noch viel mehr drin. Sie können das natürlich auch selber nachvollziehen. Es gibt ausgezeichnete, andere auch Zusammenfassungen. Es geht nun mal um Überblick. Warum beginne ich mit so einer großen Karte? Naja, viele haben schon Probleme. Ich denke immer noch 8., 9. Klasse, jener Schüler, der dann vor der Europakarte steht und sollte Deutschland zeigen. Und da war sozusagen auf Nasenhöhe war Deutschland. Aber es war diesem Menschen nicht vergönnt, Deutschland auf einer Europakarte zu zeigen. Also Geografie ist nicht jedermann Ding. Und schauen Sie mal, dieses kleine Zipfelchen, fast hätte ich gesagt, das ist so wie so ein Blinddarm, so ein Wurmfortsatz, aber das ist eigentlich Quatsch. Aber so klein, das ist also der große Zankapfel Israel, und es ist eben die Geografie drumherum. Und wir sehen, hier haben wir also Griechenland, und wir gehen jetzt aber durch diese neuen Frontsituationen. Das ist zum einen mal die Frontsituation Gaza, dann Judäa, Samaria, dann Libanon, Irak, Iran, dann das Horn von Afrika mit Jemen, Türkei, Syrien. Und das nächste finden wir in keiner Karte, die nächste Front sind die Medien. Vielleicht mit die wichtigste Front. Und wir wollen starten mit dem Gaza-Streifen. Da haben wir mal noch mal ein bisschen detailliertere Karte. Vielleicht gehen wir da noch einmal zurück. Aber jetzt jedenfalls, das ist jetzt also dieses kleine Land Israel, flächenmäßig nicht größer wie Hessen oder so in etwa wie Hessen. Und da haben wir noch einmal vom Nordisrael, kann man sagen, Mittel- und Nordisrael. Das hier ist das Tote Meer, da ist Jerusalem. Und da sehen Sie hier den Gaza-Streifen, Gaza-Strip, sagt man, ja. Ein kleines Gebiet, es ist übrigens gar nicht, manche denken, die sitzen da wie die Heringe in der Dose. So ist es auch nicht. Es gibt wesentlich enger besiedelte Gebiete, da gibt es also auch landwirtschaftliche Flächen. Es gibt Bademöglichkeiten, also zurzeit nicht, aber ich sage nur, man denkt immer, das ist alles so, dass die bauen Zelt auf Zelt oder Haus auf Haus, weil sie gar nicht mehr wissen, wohin. So ist es nicht. Bruder sagte mir mal, ja, also die wissen, die haben ja gar keinen Platz, und dann habe ich ihm mir mal die durchschnittliche Bevölkerungsdichte rausgesucht, und das hat das bestätigt, was ich auch gesagt habe. Aber natürlich ist es ein sehr kleines Gebiet. Das Gebiet übrigens, wo auch bis hier hoch natürlich immer die Philister saßen. Ja, historisch, wenn man von den Philistern, die ja nach der Schrift Kreter sind, aus Kreta eingewanderte Seefahrervolk. Ja, okay, der Gazastreifen, da ging ja die ganze Sache los mit diesem furchtbaren Attacke. Glücklicherweise hat Sinwar nicht warten können und hat dieses ursprünglich gemeinsames Vorgehen mit der Hisbollah und anderen durch die Gelegenheit, in Anführungszeichen, dieses Nova-Festivals, hat schnell zugeschlagen, sehr spät erst die Hisbollah und andere informiert, sodass es dann nicht zu diesem Gesamtschlag kam. Und Benjamin Netanyahu, der so umstritten ist in Israel, aber vor allem auch in Europa, er hat damals erklärt, wir werden alle Orte, an denen die Hamas sich organisiert hat, und sich versteckt in Trümmerinseln verwandeln. Und das haben sie getan. Da wird natürlich maßlos übertrieben, als hätte eben Israel den ganzen Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt. Ich sage immer, zu einer guten Berichterstattung gehörte mal eine Totalaufnahme, wie viele Teile sind jetzt wirklich bombardiert worden, sind zerstört. Aber es ist natürlich furchtbar viel zerstört worden, das ist unbestritten. Liegt aber auch daran, dass die Hamas sich versteckt in Unter- und in Wohnhäusern, in- und unter Krankenhäusern, Altenheimen, Moscheen, Kindergärten, Schulen. Sie wollen ja geradezu auch diese Bilder provozieren und produzieren, um die Weltöffentlichkeit zu gewinnen. Aber es wurde Wirklichkeit, was Bibi gesagt hat, Bibi Netanyahu, die 20.000 Hamas-Mitglieder, man geht davon aus, so die Zahlen, die der Verteidigungsminister nennt, sind dezimiert worden auf über 17.000 Kämpfer, die gefallen sind. Also es ist nur noch ein Rest übrig. Die Operation Eiserne Schwerter, die Zerschlagung der Hamas und so, dass sie sich auch in den nächsten Jahren und möglichst gar nicht mehr berappeln kann, ist also, kann man sagen, als eins der Hauptziele dieser Operation Eiserne Schwerter gelungen. Weniger allerdings die Befreiung der Geiseln. Da sind immer noch über 100 Geiseln, ich glaube 101, aber heute hat man zwei vorgefunden, wahrscheinlich abgelegt, Tote, Vater von 19 Kindern. Also knapp 100 sind es noch, wovon vielleicht die Hälfte noch lebt. Und es ist eigentlich bezeichnend, dass diese Terrororganisation nicht mal bereit ist, eine Liste der Geiseln herauszugeben und darin auch zu markieren, wer noch lebt. Denn das wollen sie sich natürlich. Also es wäre im Prinzip so einfach, seit vielen Wochen hätten sie die Waffen niedergelegt, sie hätten, glaube ich, sogar in manchen Verhandlungsphasen mit freiem Abzug das Land verlassen können, ohne Waffen, Geiseln freilassen und die Sache wäre zu Ende. Aber man hackt immer auf Israel ein. Rainer, jetzt musst du dich bremsen. Wir wollen ja zu den nächsten Fronten kommen. Jedenfalls, das muss ich noch sagen, Donald Trump ist ein echter Gamechanger, egal wie Sie ihn beurteilen. Wir kommen nachher noch zu ihm. Er hat gesagt, sollten die Geiseln, sind ja zum Teil Doppelstaatler, also auch US-Bürger mit US-Bürgerschaft und israelischer Bürgerschaft, sollten die Geiseln bis zum 20. Jänner, also dem Tag seines Amtsantritts, nicht freigelassen werden, werden sie die Hölle erleben wie nie zuvor. Dann kommen wir zu Judäa Samaria. Sie werden das in der Tagesschau und in den Medien kaum hören, weil man spricht bei uns nicht von Judäa Samaria. In Israel spricht man nur von Judäa und Samaria. Bei uns sagt man immer Westjordanland. Das ist also das Gebiet, das ursprünglich das erste auch war, das Israel so bei der Landnahme durch Gottes Gnade und Gottes Befehl in Besitz genommen hat, mit Jericho beginnend. Und das ist eben umstritten. Bei uns wird immer gesagt, besetzte Gebiete. Da gäbe es viel dazu zu sagen nach internationalem Recht. Ich sage nur, wenn man den Maßstab, den man an Israel anlegt, an die europäische Geschichte anlegt, dann können wir auch Königsberg zurückfordern und weite Teilen Polens und Polen von Russland und so weiter. Also Achtung, Achtung, wer einen Angriffskrieg macht und verliert, das und dann, das ist aber ein Thema für sich. Also ich spreche lieber von Judäa, Samaria und Ost-Jerusalem. Man hat auch da am Anfang enorme Konflikte befürchtet, aber Shin Bet und die anderen Geheimdienste und auch die Armee hat das relativ schnell erstickt, obwohl der Iran auch dort Waffen hinliefern wollte und auch hat. Aber es kam eben nicht zum großen Aufstand. Kann ja noch sein, sieht im Moment aber nicht danach aus, denn ein Haupt nach dem anderen, das sich als Feind Israels gezeigt hat, wird abgeschlagen. Ich habe gerade mal bei einem Rabbi nachgehört, Antisemitismus wird im Judentum nicht verstanden als Kampf gegen Semiten, sondern gegen Schem, den Sohn, der die geistliche Zusage von Noah bekommt, Sem Ham Yafet. Und Sem steht für den Weg Gottes und das Gehen mit Gottes. Und Antisemitismus wird im rabbinischen Judentum verstanden als Kampf gegen Gott. Deswegen passt der Begriff Antisemitismus sehr wohl, weil es gar nicht um die völkische Zugehörigkeit letztendlich geht. Ja, dann kommen wir zum Libanon und zum Irak. Das ist also, wir sind jetzt hier im Norden, sehen Sie hier die Grenze, Tyrus, Sidon, Beirut kommt weiter nördlich, da haben wir Damaskus. Und das sieht ja immer so aus, als geht's hier, oh wei, das ist aber weit weg. Ich will Ihnen mal einen Maßstab geben, von Tyrus hierüber, das sind 30 Kilometer. Und das ist also nicht viel, das ist doppelt von hier wie nach Karlsruhe, also nach Karlsruhe und zurückführt, hätte man die 30 Kilometer. Nur, dass man auch mal das Sicherheitsbedürfnis im Norden versteht, wie nah die dran sind und wenn die darüber schießen könnten. Und der Libanon, die Hisbollah, hat da also überragenderweise aus israelischer Sicht einen Enthauptungsschlag erlebt. Ich erinnere nur die Sache mit den Pagern, die dann explodiert sind. Das wurde Jahre, Jahrzehnte lang fast vorbereitet. Es gab dann auch diese Militäraktion und der inzwischen zurückgetretene bzw. geschasste Verteidigungsminister Yoav Gallant teilte am 29. Oktober mit, die Hisbollah hat den größten Teil ihrer vermutlich 300.000 Raketen- und Flugkörperkapazitäten verloren. Er schätzt damals, also auch schon ein paar Monate her, dass sie etwa nur noch 20% haben. Und natürlich stockt auch der Nachschub, denn in der Achse des Bösen ist vor allem Syrien wichtig gewesen, auch als Lieferweg vom Iran, nochmal zurückgehen, der Iran ist ja der, der alles finanziert und zahlt und der Irak ist ja ein Failed State mit Interessensphären und so ging zur Hisbollah, das war der Weg. Und der Irak ist ja nach wie vor, zumindest im Süden, schiitisch, aber jetzt ist Syrien, wo wir ja noch drauf kommen, in nicht mehr der Hand der Ba'ath-Partei oder Baas-Partei, 51 Jahre war Vater und Sohn und was da für schreckliche Dinge rausgekommen sind. Ich habe nur gedacht, wie oft wurde das in unseren Medien eigentlich thematisiert, was da gefoltert und gemordet wurde und was da alles geschehen ist. Gut, also das ist der Libanon mit der Hisbollah und die hat eben auch man muss schon sagen, also wurde sehr dezimiert und ist sehr begrenzt jetzt in ihren Fähigkeiten. Gleichwohl kann sie immer noch natürlich Raketen nach Israel schicken. Und Israel hat deswegen auch, und das wird bei uns immer völlig falsch dargestellt, hier diesen Sicherheitskorridor. Hier gibt es einen Fluss Litanei. Also der geht hier rüber und geht dann hoch bis nach Baalbek. Und das sind etwa 30 Kilometer. Ja, und dieses Gebiet war nach einer früheren Vereinbarung, ich glaube von 94, eigentlich eine demilitarisierte Zone, weil schon früher davor sozusagen aus der Ecke immer auf den Norden Israels geschossen wurde. Und dann hat man da internationale Truppen, ich habe selber Österreicher in Israel getroffen, die da tätig waren, aber wie so oft, diese internationalen Truppen, die schauen mehr zu, machen nicht mal richtige Berichte und so sind da die Hisbollah eingesickert und haben also bis an die Grenze ihre Waffenlagerdepots und auch ihre Abschussrampen und alle möglichen militärischen Fähigkeiten gehabt. Und was Israel jetzt gemacht hat, war, dass sie die UNIFIL, also das, was die UNIFIL eigentlich machen sollte in den letzten 30 Jahren, dass sie bis zum Fluss Litanei vorgerückt sind, um dieses Gebiet zu demilitarisieren. Und Avigdor Lieberman etwa hat gesagt, wir dürfen kein Millimeter zurückweichen, bevor das nicht gesichert ist, dass die nicht wieder einsickern und wieder dieser Beschuss. Und inzwischen gibt's auch nicht geringe Summen, 4.000 pro Erwachsenen-Dollar und die Hälfte für Kinder, für die, die bereits jetzt zurückkehren, gestaffelt immer weniger. Also Israel möchte, dass die 60.000 bis 80.000 Vertriebenen aus Nordisrael, deren Häuser zum Teil zerbombt sind und die Felder verbrannt oder zumindest die Früchte verfault, dass sie jetzt wieder zurückkehren können. Aber sie wollen das engmaschig überwachen, sagt Benjamin Netanyahu, damit da nicht wieder die Hisbollah erstarkt. Ist sowieso fraglich, was mit dem Libanon geschieht. Denn da gibt es ja auch noch Maroniten, da gibt es christliche Gruppen, da gibt es andere Gruppen. Das ist, die haben so ein Balance der Macht gehabt. Aber in den letzten Jahren war die Hisbollah unterstützt vom Iran so stark, dass das die eigentlich dominierende Macht und Kraft war im Libanon. Ob es da jetzt Veränderungen gibt, ob die anderen Gruppen da jetzt Kapital draus schlagen können und auch einen Wechsel machen. Ich bin sehr kritisch. Es ist eigentlich keine staatliche Struktur mehr. Es sind nur noch Interessengebiete. Seit 27. November gibt es eine 60-tägige Waffenruhe, die mehr oder weniger auch eingehalten wird. Irak kann ich ganz kurz machen. Haben wir gesehen. Der Irak ist seit den zwei Irakkriegen Bush Vater, Bush Junior, die zwei Golfkriege, ein zerrissenes Land. Im Norden haben wir die Kurden mit Ölquellen, auch Kirkuk und so weiter, die auch Teile von Syrien ist, kurdisches Gebiet, was die Türkei wiederum sehr stört, die hier ihre Verbündeten hat. Aber der Irak, hier unten der schiitische Süden, der Irak ist in dem Sinn kein Staat mehr, kein einheitliches Staatsgebild mehr und ist eben aufgeteilt in diese Interessengruppen, die sich zum Teil untereinander völlig feind sind. Damit kommen wir zum Iran. Und der Iran, das ist die große dunkle Macht sozusagen, die hinter dem Terror steht, als Finanzier auch. Ich kann mich noch gut erinnern, Trump hat ja circa 80 Milliarden nicht ausbezahlt und dann kam Joe Biden an die Macht und dann kam auch wieder das sogenannte Programm, dass wir das im Gespräch, im Dialog verhindern, dass der Iran eben atomwaffenfähiges, spaltbares Material produziert und wir vertrauen euch, wir glauben euch, wir wollen das aber überwachen und dann hat er auch 80 Milliarden eingefrorene Auslandsgelder freigegeben. Fragen Sie sich mal, wo diese 80 Milliarden vor 10, 15 Jahren freigegeben vom Westen, wo die gelandet sind. Entweder in den Taschen der Revolutionsgarden, die dort das Sagen haben und die Wirtschaft im Griff haben, einschließlich dann in Terrororganisationen, im Tunnelbau der Hamas, der Hisbollah, Raketen und bei den Houthis im Jemen und sonst wo im internationalen Terror. Wer hat man das damals bejubelt? Aber die Leute sind ja so vergesslich. Also der Iran hat auch einen Angriff erlebt und die russischen Abwehr, S-300, S-400 Abwehranlagen waren so schlecht oder die Israelis so gut, dass die zerschossen haben, sodass man heute sagt, die Israelis haben ihnen gezeigt bei diesem Luftangriff, wo auch Parchin, 19 Kilometer südöstlich von Teheran, eine geheime Anlage für Uran und Atomwaffen, angegriffen und auch teilweise zerstört wird, dass die Israelis durch die Zerstörung der Luftabwehr gezeigt haben, wir können jederzeit überall zuschlagen. Das ist eine deutliche Botschaft gewesen. Beim Iran muss man Folgendes wissen, das persische Volk ist pro Israel. Die Perser sind eigentlich keine Feinde der Israeliten und die Israeliten sind keine Feinde der Perser. Und die israelitische Regierung und auch die israelitische Öffentlichkeit macht immer einen Unterschied zwischen dieser despotischen, fundamentalistischen, islamistischen Regierung der Ayatollahs, 79, Ayatollah Khomeini kommt aus Paris, aus dem Exil, und der Bevölkerung. Also ich bin mal gespannt. Es hieß, noch nie war der Iran so tönern. Aber am Boden liegende Boxer oder Kämpfer sind gefährlich. Entweder sie strecken ganz die Waffen, dann gibt es einen Ruck wie in Syrien, was immer dann danach kommen mag, oder sie gehen nochmal aufs Ganze, was man in Israel in manchen Thinktanks eben auch befürchtet. Sie merken, wir marschieren ruckzuck durch die Landschaft und durch die Gegend und kommen jetzt an das Horn von Afrika. Haben Sie gewusst, dass deutsche Truppen in Djibouti stationiert sind? Gut, sind nicht viele. Und wahrscheinlich haben sie auch wieder ein Material, das in der Regel nicht funktioniert. Aber sie sind da neben Franzosen, neben Holländern. Ist ganz interessant. Die Chinesen haben da einen Hafen gebaut. Es ist ein strategisch sehr wichtiger Punkt. Hier geht ein wichtiger Wirtschaftsweg dann zum Suezkanal hoch. 60%, ich müsste nochmal nachgucken, etwa der Wirtschaftsgüter für Europa, die auf dem Seeweg vom Osten kommen, gehen durch dieses Nadelöhr. Und heute habe ich gelesen, dass die Ägypter sagen, weil sie auch Einnahmeverluste aus ausbleibenden Gebühren im Suezkanal haben, dass sie nicht länger zuschauen wie die Houthis, die hier etwa einen Teil vom Jemen erobert haben, beherrschen. Eine Gruppe 350.000 schiitische Kämpfer, finanziert vom Iran, die allerdings auch von Saudi-Arabien, dem Mitfeind vom Iran, bekämpft wurden, die hier das Sagen haben und auf Anweisung des Iran praktisch die letzte Gruppe ist, die noch auf Israel so richtig losgeht. Es gibt vereinzelte Raketen aus dem Gazastreifen, aber die versuchen immer wieder auch, und das sind ja dann doch 2.000-3.000 Kilometer, und irgendwo habe ich jetzt gelesen, das wird die letzte Gruppe sein, die dann auch eben noch ihr Haupt erniedrigt bekommen wird durch die Israelis, auch die Amerikaner sind da. Was mir halt aufgefallen ist, weil eben 70% der für Europa bestimmten Container aus Asien durch diesen Golf von Aden müssen, dass die ganze Welt eigentlich in dieser Region schon versammelt ist. Da gibt's ja diese von den USA angeführte Koalition Prosperity Guardian, das heißt der Schutz der internationalen Schifffahrt. Und da sind, ich lese ihn einfach mal gerade vor, USA, Großbritannien, Australien, Bahrain, Belgien, Kanada, Dänemark, Griechenland, Italien, Niederlande, Singapur, Japan und Neuseeland. Die ganze Welt ist da auch versammelt und dann eben in Djibouti, Somalia grenzt dran, das sind die EU, die Deutschen, Spanien und eben auch die Chinesen. Warum sage ich das? Weil wir kommen ja gleich noch auf diesen Nabel der Welt, um den sich die ganze Welt dreht. Hesekiel 5, Vers 5 spricht von Israel, von Jerusalem als von der Mitte der Welt. Und man merkt, wie die ganzen Völker und die ganzen Militärmächte und die großen einflusshabenden Staaten sich in dieser Region versammeln. Natürlich nicht, weil sie Bibel lesen, vielleicht der ein oder andere auch, sondern weil da große Wirtschaftsinteressen sind und auch sozusagen nicht nur tektonische Platten, sondern geostrategische Platten aufeinander stoßen. Die Amerikaner haben sich ja unter Barack Obama sehr stark zurückgezogen. Er hat gesagt, wir müssen uns auf den Indo-Pazifik konzentrieren, aber das wird jetzt unter Donald Trump offensichtlich wieder anders werden. Dann kommen wir noch zur Türkei und Syrien. Die Türkei wäre ein Riesenthema für sich, denn der Sultan Recep Tayyip Erdogan ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Sie müssen einfach mal die Geschichte dieses Mannes lesen, aus einfachen Verhältnissen, Fußballer und so weiter. Und er hatte ja ein Parteiverbot, ein Politikbetätigungsverbot als Islamist in der Türkei. Und danach hat er Kreide gefressen und das war 2012 und dann wurde er Oberbürgermeister von Istanbul und dann nachher Ministerpräsident, Präsident und er hat den Palast bauen lassen. Und je fester er im Sattel sitzt, auch mit seiner Familie, viel Korruption, umso mehr zeigt er sein wahres antisemitisches Gesicht. Er ist also fast, muss im Nahen Osten immer vorsichtig sein oder überhaupt in orientalischen Ländern, nicht alles, was gesagt wird, ist so gemeint. Aber er bringt schon sehr deutlich auf den Punkt, er hat jetzt auch die Hamas-Führung, die auf Druck der Amerikaner Katar, also Doha, verlassen musste, in der Türkei aufgenommen. Er hat eben Netanyahu mit Hitler verglichen. Er hat gesagt, er wäre ein Vampir, der sich vom Blut ernährt. Und er forderte die Muslime auf, jüdischen Staat zu bekämpfen. Also es ist wirklich sehr schwierig mit der Türkei, die dann auch noch versucht, einen Balanceakt zwischen NATO, Westanbindung und dann eben auch Russland und China zu haben. Und die eiern da was rum, aber weil sie so eine geostrategische wichtige Position haben, die Türken, geht an die keiner so richtig ran, aber die betteln förmlich. Dieser Tage kam die Idee und es gibt in Israel so ein Komitee eingesetzt, das überlegt, wo könnten die nächsten Schwierigkeiten auftreten. Und da haben wir eben auch gesagt, es könnte gut sein, dass wir vor einem Krieg mit der Türkei stehen, weil die Türkei eben unter Recep Tayyip Erdogan auch den Traum hat, wie ernst er gemeint ist, weiß ich nicht, vom Wiedererstehen des Osmanischen Reiches. Er will Einflusssphäre in Syrien haben und da prallt er natürlich direkt mit den Israelis, auch mit den Amerikanern, ein Stück weit auch mit den Russen zusammen, mit dem Iran, ja sowieso. Also das ist eine interessante Frage. Die Türkei hat sich ganz anti-israelisch positioniert, wobei sie da immer sehr flexibel sind. Das kann in 2 Jahren schon ganz anders sein. Ja, und Syrien, das ist ein großes Thema, HTS, der Führer Abu Mohammed al-Jolani hat ja, der hat mehr als Kreide gefressen. Der war ein ISIS-Kämpfer. Und jetzt gebärdet er sich als moderat und sucht die Westanbindung, also zumindest aus meiner Sicht will er das westliche Geld und die Wirtschaftsverbindung. Syrien liegt am Boden, hat keine Währungsreserven mehr, die Wirtschaft ist am Ende. Viele Millionen und Milliarden wurden noch mit dem Drogenhandel verdient, den er auch unterbunden hat, das muss man positiv sagen. Und Sie kennen ja die Bilder, wie unsere Annalena, ja, Baerbock in Syrien war. Und ich dachte nur, also ich meine, man darf auf Bilder jetzt nicht so viel geben, aber warum gibt der Trottel dann auch noch dem Mann neben ihr die Hand? Dann hätte er doch lieber gleich, hat er mit ihr den Handschlag verweigert, was in Syrien nicht üblich ist, bei Alawiten. Das gibt man in Saudi-Arabien und im Iran, weil die Frau unrein ist, ja, oder unrein sein kann. Aber in Syrien eigentlich nicht, er hätte das nicht machen müssen. Aber warum gibt er dann dem Dolmetscher oder Botschafter, dem Mann die Hand und dann macht er bei der Frau so? Er hat das ja gleich so gemacht. Das war so meine kleine laienhafte Einstellung. Ich hätte ihm da einen Rat geben können, das wäre geschickter gewesen. Aber ja, vielleicht soll es gar nicht geschickt sein. Wir wissen noch nicht, wenn der Pulverdampf sich verzogen hat, was da so rauskommen wird. Die Russen hatten Militärhäfen, für sie sehr wichtig. Die haben mal sicherheitshalber die Schiffe weggebracht. Aber auch hier, einer der Hauptfeinde Israels, Netanjahu, sagte, dass die wichtigste Baustein der Achse des Bösen vom Iran ausgehend gewesen. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wir haben begonnen mit, ich will fluchen, die dir fluchen, oder zur Rechenschaft ziehen, die dich angreifen und zerstören wollen, die Israel vernichten wollen. Und jetzt schauen Sie sich mal an. Ein Jahr und zwei oder drei Monate nach dem 7.10.2023. Wie gesagt, nur noch die Houthis sind aktiv. Selbst die Mullahs in Iran halten so ziemlich ihre Klappe. Also das ist schon erstaunlich, was Gott da gemacht hat. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und ob Israel etwa auch Gebiete, die sie jetzt aus Sicherheitsgründen wie den Hermon auch auf der syrischen Seite besetzt haben und russische Gebiete, ob sie die behalten oder ob sie die wieder hergeben will. Da muss ich Ihnen noch mal kurz was zeigen, weil das in der Presse auch immer so völlig schräg und falsch dargestellt wird. Schauen Sie. Also das ist diese Sicherheitszone zum Libanon bis zum Litanei-Fluss. Da ist die Grenze und da geht die Sicherheitszone. Ja? Und jetzt, das ist der Golan, der ist umstritten. Aber wie gesagt, also nach anderen Gegebenheiten, Elsass-Lothringen, Sie können durch die ganze Geschichte gehen, das ist eigentlich internationales Recht. Die Syrer haben angegriffen, die Syrer wurden zurückgeschlagen. Die Israelis haben gesagt, das brauchen wir unbedingt, sonst schießen die von den Golanhöhen immer runter, Zuletal und auf den See Genezareth. Und jetzt haben, hier ist auch so eine, sollte so eine demilitarisierte Zone sein. Das sind viele Drusen. Und das hat Israel auch als Pufferzone jetzt gesichert. Das ist minimal im Vergleich zu den 15%, die die Türken über ihre Verbündeten sich aus Syrien bisher rausgeschnitten haben, zumindest dort das Sagen haben. Aber die ganze Welt regt sich natürlich über die 1-2% auf, die Israel da hat, aber wirklich aus Sicherheitsgründen und weiß nicht, wie es da weitergeht. Ich komme zur 9. Front, zu den Medien. Ja, was soll man sagen? Wir hatten ja mal den Chef des Meinungsinstitutes INSA, Hermann Binkert, hier. Und er hat in einem Interview gesagt, man müsse doch wohl unterscheiden zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung. Na, ich will mich nicht loben, aber das habe ich schon in den 80er Jahren. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was die Leute denken und was in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Das ist absolut klar. Und wer denkt, dass die Medien meinungsfrei und wertfrei sind, der hat sich gewaltig geschnitten. Und das gilt ganz generell, das gilt aber eben auch für und besonders Israel und den Nahen Osten. Manchmal werden einfach diese unüberprüfbaren Übertreibungen und Lügen der Hamas und der Hisbollah übernommen. Ich weiß nicht, wie oft in den letzten 13, 14 Monate die absolute Katastrophe im Gazastreifen angekündigt wird. Also wenn morgen nicht alles sich ändert, fallen die alle tot um, Hunger, Katastrophe und so weiter. Und unsere Medien übernehmen das zum Teil einfach und dann fragst du zwei Monate später, ja was ist jetzt? Da gibt es Not, das sind schlimme Dinge, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber das liegt auch daran, dass eigentlich genug Nahrungsmittel alles in diese Gegend kommen. Aber die Hamas hat den Daumen drauf. Sie hortet das zum Teil, um zu horrenden Preisen wieder weiterzugeben. Sie verknappt die Mittel. Und das ist also ein ganz, ganz großes Problem. Es liegt nicht an Israel. Und das ist sehr schwierig und es tut mir so weh, wenn unsere Medien das so ungeprüft übernehmen oder sogar den von Merkel noch installierten ehemaligen heute Journalredakteur, Journalisten Seibert, der dann einfach von den 6 erfrorenen Babys berichtet und das wüsste er ganz genau und die Ärzte würden ja nicht lügen. Da ist niemand außer die Leute. Ich kann es auch nicht sagen, ob so ist. Ich wundere mich nur, wenn man doch ständig betont, Deutschland, Israel, Staatsräson und so weiter, warum man nicht diese vielen wunderbaren Gelegenheiten auslässt, seine Klappe zu halten. Entschuldigung. Müssen wir immer unseren Senf dazugeben, mal davon abgesehen, dass es sowieso keinen mehr interessiert, weil Deutschland und Europa zunehmend ein unwichtiger Player ist, allenfalls noch gut Geld zu geben. Ja, also die Medien, das hat Daniel Haaf zu Recht gesagt, ich erinnere auch noch an dieses unzählige Fußballspiel in Amsterdam, wo es richtige, wie man ja im Nachhinein in Gerichtsprozessen und Chatprotokollen gelesen hat, Hetzjagden auf Juden gab, die vereinbart waren, mit Bussen herangekarrt, die muslimischen Taxifahrer haben mitgewirkt und das war nicht zufällig. Und dann gab es sicherlich auch von den Israelis ungute Dinge, aber das rechtfertigt nicht das, was dann in Amsterdam geschehen ist. Aber was machen die Medien draus? Also es wird so relativiert und so in Kontext gestellt. Und Gottfried Bühler, mit dem habe ich darüber auch gesprochen, hat auch einiges dazu geschrieben, sagt es recht. Es wird ein Gesamtkontext konstruiert und am Schluss kommt halt raus, die Juden sind doch selber schuld. Die Juden sind doch schuld. Und das greift leider auch immer mehr um sich, sogar bei uns in den evangelikalen Kreisen, was mich besonders schmerzt. Man muss nicht alles toll und nicht alles gut finden. Krieg ist grausam. Es gibt dort auch natürlich Israelis, die sich nicht im Griff haben. Sie sind noch nicht messiasgläubig, aber es gibt kaum eine Armee mit so hohem ethischen Standard. Ich will nur sagen, schauen Sie sich mal Bilder der letzten Kriege, auch des Zweiten und des Ersten Weltkriegs an. Und dann nehmen Sie mal die Maßstäbe, die man heute an Israel legt. Von einem habe ich gehört, es ist noch immer schwierig, das zu überprüfen, man geht in der Militärforschung davon aus, bei einem Städtekampf kommt es, wenn man da vorangehen will, zu 10 Zivilisten, die getötet werden auf einen Kombattanten, also auf einen Kämpfer. 10-1, weil die sich eben in der Zivilbevölkerung. Und Israel hat geschafft, es auf 1-1 zu drücken. Das ist sensationell. Aber was macht die Welt? Die westliche Öffentlichkeit, also viele, nicht alle, es gibt auch das Gegenstück, sie hacken auf Israel rum. Jetzt muss ich doch noch zu dem bereits angekündigten Gamechanger kommen, zu Donald Trump. Im Unterschied zu Deutschland und Europa und auch anderen Teilen der Welt wurde seine Wahl in Israel äußerst positiv aufgenommen. Jedenfalls von der jetzt herrschenden Regierung. Es wurde daran erinnert, dass er die US-Botschaft 2018 verlegt hat nach Jerusalem von Tel Aviv, dass das Abraham-Abkommen September 2020 zur Realität geworden ist, der Annäherung zwischen Israel und arabischen Staaten. Und Netanyahu hat ihm dann bei der Unterzeichnung des Abkommens von einem historischen Frieden gesprochen. Und jetzt bei der Wiederwahl Trumps hat er ihm geschrieben, Ihre Rückkehr ins Weiße Haus ist ein Neuanfang für Amerika und ein starkes Bekenntnis zu dem großen Bündnis zwischen Israel und Amerika. Also an solchen Figuren gehen die Meinungen doch sehr weit auseinander, ja. Also das können wir jetzt in Österreich oder sonst wo auch sehen. Für die einen Heilsbringer, für die anderen der Schritt in die Hölle. Aber ich habe Ihnen mal ein paar Zitate mitgebracht. Sie können das mit angucken. Es sind 7 Schlaglichter. Da habe ich die stellvertretende israelische Außenministerin Haskel. Sie sagt, Präsident Trump hat sich strategisch mit erfahrenen Führungspersönlichkeiten umgeben, die ein tiefes Verständnis für die komplexe Dynamik des Nahen Ostens und die ernste Bedrohung Israels durch seine Feinde mitbringen. Klammer auf, was bisher offensichtlich nicht der Fall war. Hat sie nicht gesagt, aber das hat sie sicherlich gemeint. Das ist immer wieder der Vorwurf, Klammer zu, an Europäer, insbesondere in ihrer Naivität, aber auch an die Regierung in den USA, dass sie einfach die Komplexität und die Realität im Nahen Osten ausblenden und mit Ideologie vorangehen. Dann der israelische Minister Amichai Shiliki oder Shikli. Er verwies auf die moralische Klarheit und freut sich insbesondere über die Ernennung von Elise Marie Stefanik zur Botschafterin bei der UN. Und da haben wir ja die UNRWA, die von der israelischen Regierung ein Verbot der Betätigung bekommen hat und auch ihren Sitz in Jerusalem. Diese Hilfsorganisation, die nur für die Palästinenser ist, ein Unikum. Alle anderen, da ist die WHO oder UNHCR zuständig in der ganzen Welt, nur für die Palästinenser gibt es die UNRWA und die ist also ich durchsetzt auch mit Hamas-Aktivisten und zumindest Hamas-Sympathisanten. Und zuletzt wurde ja eine Kommandozentrale in einem Krankenhaus hochgenommen und der Krankenhausdirektor ist selber Hamas-Mitglied. Das ist offensichtlich. Und was da der Italiener und auch die andere Sprecherin da von sich geben, das ist so anti-israelisch, das mit Händen zu greifen wie überhaupt. Antonio Guterres, der ehemalige portugiesische Ministerpräsident, Sozialist, der fährt auch einen scharfen Kurs gegen Israel, ganz anders wie jetzt die neue US-amerikanische Regierung. Auch Borrell, der abgetretene jetzt US-Außenbeauftragte, keine Gelegenheit ausgelassen, auf Israel einzuhacken. Unter Relativierung des Terrors von arabischer Seite. Ja, und sie sagt eben über diese UNRWA, es ist allen in Trumps Team klar, dass der Iran die Flagge des Despotismus und der Tyrannei trägt, während Israel die Flagge der Freiheit schwenkt. Mike Evans, evangelikaler Berater Trumps, er möchte, ich will das zusammenfassen, dass die Sache geklärt wird und dass bis zu seinem Amtsantritt am 20. Januar vieles eben erledigt ist und er fordert, so jetzt jedenfalls Mike Evans, Trump, Israel auch auf, den Iran anzugreifen und wenn sie schon nicht direkt die Atomanlagen treffen können, da gibt es unterschiedliche Meinungen, es geht um die Tiefenwirkung der Bomben, muss erst ein Trichter sprengen und bevor die eigentliche Waffe dann kommt, aber ist jetzt egal, früher war ein Problem mit den Tankflugzeugen, aber jetzt mit Syrien und Irak fliegen sie einfach drüber, das ist also jetzt weg, dieses Problem. Aber da gibt es die Idee, die Ölanlagen unter Beschuss zu nehmen und somit die wirtschaftliche Grundlage des Irans zu unterminieren und zu beseitigen. Dann haben wir noch Smotrich, ein sehr umstrittener Mann. Ich habe schon mal über ihn gesprochen, Smotrich und Ben-Gvir, der Innenminister. Und die gehen davon aus, dass es jetzt unter Trump Israel auch möglich sein wird, Gebiete im Westjordanland, also Judäa, Samaria, auch in Ost-Jerusalem, zu annektieren. Also der Siedler, Siedlerbezug oder Siedler, dass mehr Siedler dort ansiedeln, das ist schon genehmigt. Und Smotrich sagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es hier eine Möglichkeit gibt zur israelischen Souveränität über Judäa und Samaria. Der Wahlsieg Donald Trumps sei eine große Chance. Dann habe ich nochmal nachgeschaut über einen der führenden Siedler, dieses eigene national-religiöse Bewegung, auch sehr breit gefächert, aber Shai Alon ist Vorsitzender des Beit-El-Rates. Es ist an der Zeit, die Souveränität über Judäa und Samaria zu erklären. Wow, die kriegen ja schon die Krätze, wenn ein israelischer Jeep da drüber fährt, ja. Also die Weltgemeinschaft, so muss ich sagen. Was dann passiert, weiß ich auch nicht. Und jetzt kommt etwas. Trump werde ein goldenes Zeitalter einläuten. Ich sage Ihnen gleich mal, wo ich da auch die Gefahr sehe, wenn man einen Menschen dann mit so viel Hoffnung verbindet. Um der Zeit willen zeige ich Ihnen einfach nur noch, was der designierte ehemalige Baptistenpastor und Governor von Arkansas, Huckabee, gesagt hat, Smotrich, wie gesagt, bereitet das vor und Shai Alon, es ist an der Zeit, die Souveränität über Juda und Samaria zu erklären. Und der kommende US-Botschafter, also so ganz sicher ist es noch nicht, aber ich habe noch nichts anderes gehört, das sind schon interessante Leute, muss man sagen, das sind Evangelikale. Nun können Christen aber auch ganz schön daneben liegen. Stimmt's? Wenn wir nur mal auf die Höhe kommen. Aber wer sagt, nur weil einer Christ ist, sieht er alles richtig? Das ist ja Quatsch. Also auch Christen können einen Mist verzapfen. Aber trotzdem sehr bemerkenswert, dass solche Leute von Trump berücksichtigt werden. Und auch er spricht, allerdings schon 2015, die Entscheidung, die israelische Souveränität auf Judäa und Samaria auszudehnen, muss Israel treffen. Und jetzt hat er vor kurzem gesagt, November 24, dass es möglich sei, eine Annexion. Ich bin sehr froh, dass seine Politik die israelfreundlichste aller Präsidenten in meinem Leben war. Ja? Er will dann auch nicht von Westjordanland und besetzten Gebieten sprechen, er wird das nicht ändern. Zuletzt sei noch Pete Hegseth, ich weiß nicht, wie man den Mann richtig ausspricht, ebenfalls evangelikaler, bibeltreuer Christ, vorgesehen als Verteidigungsminister. Und ich will das Zitat jetzt nicht lesen, Sie können es vielleicht nebenher lesen. Er sagt, es wird zur Wiedererrichtung des dritten Tempels kommen, vielleicht in unseren Tagen, ich weiß nicht wie. Und er geht davon aus, dass biblische Prophezeiung wahr wird. Also interessante Dinge. Ganz anders positioniert sich, ich habe es schon angedeutet, natürlich UNO und EU. Da habe ich in so viele Zitate. Der norwegische Staatsfonds hat sich zurückgezogen von einem großen israelischen Telekommunikationsanbieter, weil die auch in den besetzten Gebieten tätig sind und so weiter. Norwegen ist ja vorgeprescht mit Spanien und Irland und hat Palästina als Staat anerkannt, was ein absoluter Witz ist. Wo sind denn die Staatsgrenzen? Wo ist die Staatsmacht? Wo ist die demokratische Legitimation? Also ich habe im Staatsrecht gelernt, ein Staat kann man nicht einfach deklarieren. Staatsrecht, Staatsgrenzen, Staatsvolk, was ist das? Die Palästinenser. Also es ist sehr dumm, es ist kontraproduktiv und es ist vor allem gegen Israel gerichtet. Übrigens, Hegseth hat auch gesagt, jeder, der in Israel war, sieht, die Zwei-Staaten-Lösung ist tot und funktioniert einfach nicht. Ganz einfach, weil eine Gruppe die andere totschlagen will. Das ist eben nicht richtig und mal abgesehen. Also das sind jetzt mehr politisch-gesellschaftliche Dinge, wie Sie das biblisch analysieren, das sei Ihnen überlassen. Dann kam, und darauf komme ich noch zu sprechen, bevor wir noch ein paar endzeitliche Dimensionen haben. Sie können doch noch, oder? Was sollen Sie jetzt auch anders sagen? Der Haftbefehl gegen Netanyahu und gegen Golan, es ist ein solcher Witz. Haben Sie schon mal vom Haftbefehl gegen Kim Il-un gehört oder Assad oder ich weiß nicht, es gibt so viele furchtbare Diktatoren oder gab es. Es ist so hanebüchend auf Hörensagen. Eigentlich wäre der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag überhaupt nicht zuständig, denn Palästina ist kein Staat. Und Israel ist kein Mitgliedstaat, genauso wie die USA. Was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, ja, 2015 haben wir eine Quasi-Anerkenntnis von Palästina. Und weil die betroffen sind, sind wir doch zuständig. Es ist also wirklich zum Piepen. Piepen ist das falsche Wort. Es ist wirklich getragen von einem Anti-Israelismus. Ich bin ein absoluter Freund von Recht und von Rechtsstaatlichkeit auf allen Ebenen ohne Ansehen der Person. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wenn man die Gremien, auch Gerichte, so missbraucht und so politisch instrumentalisiert. Heute habe ich gelesen, hat mir jemand zugeschickt, da war ein IDF, also Israel Defense Forces, israelischer Armeesoldat, der war in Brasilien im Urlaub. Jetzt hat er fluchtartig das Land verlassen müssen. Warum? Eine palästinensische Hilfsorganisation, wenn du recht guckst, wieder mit EU und deutschen Geldern finanziert, würde mich nicht wundern, hat einen Kriegsverbrecherhaftbefehl in Brasilien gegen ihn beantragt. Und da man ja nie weiß, was rauskommt, Kriegsverbrechen im Gaza. Also zu was führt das? Das führt zu einem Antisemitismus, das führt auch zu einem, dass die Juden immer weniger reisen können und fast wie eingesperrt werden. Ja, also das ist eine sehr unschöne Entwicklung und auch Harry Lipinski hat mal geschrieben, das ist doch ein Witz, dass die Bundesregierung bis heute nicht erklärt hat, dass sie Benjamin Netanyahu vor Verhaftung natürlich schützen wird. Leute wie Erdogan, wem man alles empfangen hat, von dem man ganz klar weiß. Also dieser Kampf, die EU, Deutschland, Frankreich vor allem, dann die sozialistisch geprägten Spanien und Irland, die marschieren da ganz vorne ran in der EU. Die gehen sogar den anderen EU-Staaten zu weit. Das sind also sehr gegen Israel positioniert. Ich habe einen Freund gefragt, der in der islamischen Welt lebt seit vielen Jahren. Der hat gesagt, dort wird nur Al-Jazeera, dort wird nur Propaganda gegen Israel. Die Leute hören nichts anderes von morgens bis abends. Und dann haben wir, sagen wir mal, zumindest noch einen gespaltenen Block, vor allem die US-Amerikaner, die sich klar für Israel positionieren. Jedenfalls die, die jetzt demnächst drankommen werden. Ja, wie kann es weitergehen? Wir sind mitten in den Wehen, die der Herr vorhergesagt hat. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Das ist der Anfang der Wehen. Und seit 1882, mit dem Beginn der Rückführung Israels von den Enden der Erde, aus allen Nationen, haben die Eröffnungs- und Anfangswehen begonnen. Das Ziel ist nicht der Untergang, sondern neues Leben. Die geistliche Geburt Israels, letztlich sogar eine neue Welt unter der Herrschaft Gottes. Aber es geht durch schwierige Wehenzeiten. Die Senkwehen bringen ja den Säugling entsprechend in die Position im Mutterleib. So habe ich den Eindruck, sind wir schon in der Phase der Senkwehen, wo die Weltbühne bereitet wird. Und dann kommen vor allem, was in der Offenbarung geschildert ist, Tag des Herrn, Drangsal Jakobs, die Presswehen, die eigentliche Zorneszeit, die Drangsal Jakobs, wo das Kind, das ist die Parallele, Anfangswehen, Senkwehen, Presswehen, da geht's richtig zur Sache, es gibt kaum noch Wehen, Pausen, ganz heftige Wehen, Austreibungsphase, der Säugling wird geboren und dann ist das Volk da und dann gibt's noch Nachwehen und auch wenn der Herr gekommen sein wird, sein Volk befreit hat, den Überrest Israels und das Ziel ganz Israel zu retten da ist, und auch Gericht über Völker geübt wird, dann findet in den Nachwehen, die sind wichtig, im natürlichen Bereich, damit der Organismus der Frau wieder da in Form kommt und die Plazenta und ich bin kein Arzt, aber so in die Richtung, ja. Ich sage, ich bin trotzdem Geburtsexperte, denn ich habe ja 5 Kinder zur Welt gebracht, da kann man schon mitreden, ne? Und die Nachwehen, das ist Ektikeo, das ist das Erschafftrecht wird meistens offenbar 19,2 mit, er übt Rache. Gott übt keine Rache. Oh, Gott ist ein Gott des Maßes, ein Gott der Rechtsstaatlichkeit und der Maß, des Maßhaltens, nicht der Maßlosigkeit. Rache klingt nach Dreinschlagen, ohne Ansehen der Person. Das macht Gott nicht. Also Ektikeo, da taucht in der Vulgata die Justitia auf, die Göttin des Rechts. Das ist die Verhältnismäßigkeit und da werden die Gerichte, die bisher das Sagen hatten und gegen Gott waren und die, die bisher unterdrückt waren und bekämpft wurden, die werden rehabilitiert. Dann haben wir ja auch dieses wunderbare Bild über das Feld voller Totengebeine, wie diese Knochen aneinander rücken, wie alles kommt und erst am Schluss kommt der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist. Und das ist für mich ein wichtiges Bild, wenn Leute sagen, ja, das ist ja dieses Israel, das ist ja Zionismus, das ist ja, manche sagen sogar, das sind gar keine Israeliten, das ist eine jüdische Weltverschwörung, da kommen ja schon die Braunen wieder. Und ich sage, nein, da ist vieles im Argen, aber erst rücken sie äußerlich zusammen, dann gibt es Sehnen, Haut, Organe, geistlich, kulturelles, religiöses Leben und erst am Schluss, wenn die Kraft des Volkes zerschmettert ist, noch vertrauen sie ja, und das ist ja jetzt ins Gigantische gesteigert, wir haben sie alle wieder besiegt. Aber diese Kraft muss zerschmettert werden, sodass sie nach dem rufen, den sie durchstochen haben. Und dann hat Jesus gesagt, will er kommen. Ich will noch zumindest kurz, ich habe ja ich Ich will noch kurz auf Gog und Magog eingehen, Hesekiel 38, 39. Für mich relativ klar aus dem Aufbau des Buches Hesekiel, Gericht über Israel bis Kapitel 25, 26, dann kommt Gericht über 7 benachbarte Völker und dann kommt mit 33, 21 der Übergang, als er vom Fall Jerusalems hört, dann fängt er an, messianische Heilszeiten zu verkündigen, 34, der Herr selbst wird die Hirte sein, 35, 36, ich will mich meines Volkes erbarmen, ich will sie sammeln, 37, das gerade erwähnte Feld voller Totengebeine, 38, 39, Gog, Magog, 40.000 jähriges Reich, Tempel. Also die Systematik dieses prophetischen Buches spricht dafür, dass Gog und Magog, so wie es auch viele in Israel und auch in den USA sehen, noch vor der eigentlichen antichristlichen Zeit stattfinden und vor dem tausendjährigen Reich. Und da wird von einer Macht berichtet im äußersten Norden. Naja, und da gehen sie nun mal hoch. Jerusalem ist der Nabel der Welt, 35. Breitengrad. Und wenn sie da hochgehen, kommen sie, dass der Staat, der am weitesten, wenn man das so mitberichtet, im Norden ist, ist Russland. Und da kommen sie genau zwischen St. Petersburg, 30. Breitengrad um Moskau heraus. Und es würde mich nicht überraschen, wenn es dort in den nächsten Jahren auch zum Herumlenken, so wie es in Hesekiel 38 heißt, dieses Gog von Magog, dieses Hauptfürsten von Rosch, Mesech und Tubal, der mit den Persern und mit den mit Jemen wird genannt, eben das Horn von Afrika wird genannt, ziehen wird gegen Israel, die Türkei wird genannt und dann kommt es zu einer gewaltigen Niederlage. Ja, das wäre also zu beachten, dann noch ganz kurz erwähnt, Psalm 83, kann mir erinnern, Menno Kalischer hat letztes Jahr darüber gesprochen, Israel, da können Sie mal nachhören, die umgebenden Staaten, vor allem Jordanien und der Norden Israels, erleben offensichtlich vorher schon in einem Krieg eine vernichtende Niederlage, denn sie werden beim Zug in Hesekiel 38 nicht mehr erwähnt. Die Zelte Edoms, Assur, Syrien, Nordirak, Tyrus, Libanon, Amalek, Nordjordanien, Moab, Jordanien, Ammon, auch Jordanien, haben sie einen Bund gemacht, Israel zu vernichten, so heißt es Psalm 83. Und sie werden diesen Krieg verlieren. Und dann will ich noch Saharia 12 erwähnen, wo sich ja auch der arabische Halbmond versammelt, Jerusalem zu stemmen. Und sie so in diesem Bild, dieser Stemmstein, haben junge Leute, der schwere Stein, als Sport sozusagen über den Kopf gehoben. Aber sie schlagen sich wund, sie schlagen sich tot. Und das ist auch eine Schlacht um Jerusalem, die Israel noch gewinnen wird. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir in einigen Jahren, ich weiß nicht, wie schnell das alles geht, eine ganz neue Landkarte im Nahen Osten hätten mit einem Groß-Israel, noch nicht im messianischen Reich. Fast hätte ich gesagt, eine Vorwegnahme des messianischen Reiches, aber unterm Falschen noch. Und das will ich doch noch gesagt haben, das ist eben die Gefahr bei diesem Trumpismus und bei diesem Evangelikalismus in den USA, dieses Denken, das auch Elon Musk zum Ausdruck bringt. Wir können das. Wir schaffen eine neue Welt. Wir schaffen Peace, Friede und Sicherheit. Wir schaffen einen neuen Menschen. Wissen Sie mal, mit Elon Musk und was er so für Vision hat, als Berater von Trump beschäftigen. Also so, dass das Ganze darüber, wo wir uns jetzt vielleicht sogar freuen, ja, endlich geht es mal ein bisschen in die andere Richtung, aber das könnte natürlich in eine Hybris münden, die dann eigentlich zur totalen Gegnerschaft führt. Aber das wäre mal ein Thema für eine prophetische Woche, das können wir hier nicht machen. Was bleibt übrig zu sagen? Wachet und betet. Wenn ihr diese Dinge seht, erschreckt, geht nicht mehr vor die Tür, jammert und heult. Nein, erhebt eure Häupter. Hinschauen und wachen. Der Herr sagt nicht, ihr sollt es gar nicht wahrnehmen. Aber ihr sollt euch davon nicht fesseln lassen, sondern das soll euch das Zeichen sein, es kommt so, wie ich es gesagt habe. Und es geht mit großen Schritten mir entgegen. Hinschauen und wachen, warten und dienen, bereit sein und Häupter erheben. Das ist jetzt gefragt. Klare Sache, jetzt auch zu Jesus zu stehen, und zum Wachen gehören auch Wachsein im Gebet, das Dienen aus Liebe. Der Herr sagt, handelt, bis ich komme, nicht döst, bis ich komme. Und Wachen und Dienen gehört zusammen. Paulus sagt, Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn voll erfüllst, also randvoll machst. Und das ist so wichtig. Also wenn wir diese Dinge sehen, dann eben nicht alarmen und keine Schreckmomente, sondern jetzt erst recht ganz mit Jesus. Und wir dürfen uns freuen, es geht dem Herrn entgegen mit Riesenschritten. Wie lange es noch geht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, unser Herr kommt und er wird alles verwirklichen, was er zugesagt hat. Und das ist erst der Anfang. Wir werden staunen, was Gott noch alles draufsatteln kann in alle Ewigkeit. Gelobt sei sein Name. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du die Welt in der Hand hältst, auch dein Israel. Wir sehen das Toben der Völker, das Toben der Mächtigen, dass sie manchmal selber gar nicht wissen, warum sie so sind, wie sie sind. Und du zeigst uns, dass es Mächte da im Hintergrund gibt, die gegen dich kämpfen und gegen dein Volk und auch gegen deine Gemeinde. Und wir danken dir, dass du gesagt hast, dass niemand auch die Pforten der Hölle überwinden können, die du erwählt hast. Und dass niemand zunichte machen kann, was du dir letztlich vorgenommen hast mit deiner Gemeinde, deinem Israel und der ganzen Welt. Du bist der Herr. Amen.